Liebe Gemeinde, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Forrest Gump weiß, wovon er spricht. Forrest, der in einem Farmhaus in Alabama von seiner alleinerziehenden Mutter aufgezogen wurde, hat nur einen IQ von 75. Und damit gilt er als zurückgeblieben. Trotzdem gelingt es dem aufgeschlossenen, ehrlichen und herzensguten Jungen, ein gutes Leben zu führen und schließlich sogar Millionär zu werden. Das ist Hollywood. Im Rückblick erzählt dieser Film Forrest Gump von der Jugend, ja, dieses erstmal ganz einfachen jungen Mannes. Und am Anfang wird berichtet, wie er verspottet wird, weil er nicht so klug ist und nicht so schlau und er irgendwie zurückgeblieben zu sein scheint. Dann wird davon erzählt, wie er sich verliebt in die Jenny, die Nachbarin. Dann wird erzählt, wie er ganz erfolgreich wird als Footballspieler. Er muss auch in den Krieg, in den Vietnamkrieg. Und in der turbulenten Nachkriegszeit, da wird er dann als hochdekorierter Veteran gefeiert. Und auf seinem Lebensweg stolpert dieser Forrest Gump quer durch die amerikanische Geschichte und trifft dabei auf zahllose berühmte Persönlichkeiten. Und das ist dann ganz witzig. Er inspiriert zum Beispiel Elvis Presley zu seinem berühmten Hüftschwung oder er erfindet den Smiley und er wird Großaktionär von Apple. Dabei, und das wird dann in diesem Film deutlich, eigentlich ist er das ganze Leben lang nur auf der Suche nach seiner Jugendliebe. Eigentlich sucht er das ganze Leben die Liebe zu seiner Jenny. Und die Jenny, das erfährt man auch in dem Film, hat weit weniger Glück. Ich muss sagen, ich mag diesen alten Film. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass es schon 1994 war, als er im Kino lief. Wahrscheinlich habt ihr Konfis ihn noch nie gesehen, vielleicht noch nie was davon gehört, das weiß ich nicht. Ich mag aber diesen Charakter, Forrest Gump, weil er unbeirrt seinen Weg geht. Und das mit allen Umwegen. Am Ende, da wird für ihn alles gut. Typisch Hollywood, kann man sagen. Durchs Dunkel hindurch findet er ins Licht. Natürlich, das ist auch klar, dieser Film ist ein Märchen. Aber er inspiriert mich, auch nach so vielen Jahren noch, weil er die Geschichte eines Menschen erzählt, der sich selbst treu bleibt. Jedes Jahr in der Passionszeit erinnern wir uns auch an einen Menschen, der sich selbst treu geblieben ist. Und das auf dramatische Art und Weise. Die Geschichte von Jesus ist keine Hollywood-Geschichte, auch wenn sie oft verfilmt wurde. Es ist auch eine Geschichte von einem Menschen, der unbeirrt seinen Weg gegangen ist. Auch auf Umwegen und auf sehr dunklen Wegen. Und doch hat er nie das Vertrauen aufgegeben, dass am Ende des Weges wieder Licht sein wird. Eben in dem Psalm, den wir gesprochen und gehört haben, da hieß es an einer Stelle, die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Ich frage mich, wie hat Jesus das geschafft? Gott eben auch in den Dunkelheiten zu sehen. Wie konnte er immer wieder nach vorne schauen? In dem Bibeltext von heute, den wir vorhin gehört haben, ist davon erstmal wenig zu erkennen. Das ist eine ganz düstere Geschichte von Verrat, von Angst und Verzweiflung. Das ist diese berühmte Szene im Garten Gethsemane. Kurz nach dem letzten Abendmahl mit seinen Freundinnen und Freunden bricht Jesus auf in diesen Garten. Sich noch einmal zurückziehen, einmal noch aufrichten auf das, was kommt. Was dann geschieht, was seine Freundinnen und Freunde miterleben, das haben wir in der Bibelgeschichte gehört. Die Geschichte haben wir im Konfi-Unterricht besprochen. Und auch da ist deutlich geworden, irgendwie lässt uns das nicht kalt. Was die Freunde und Freundinnen da miterlebt haben, in dieser letzten Szene, als Jesus verraten wird, das erschreckt sie. Wenn ich mich so in diese Szene hineinversetze, dann merke ich auch, dass auch mich das erschreckt. Und ich überlege, an welcher Stelle der Geschichte ich eigentlich wäre. Bin ich eher bei den Jüngern, die schnell weglaufen wollen? Bin ich einer, der dafür streitet, an Jesu Seite zu sein? Würde ich auch einschlafen, weil ich einfach müde bin? Ich ahne auf jeden Fall, dass das alles nicht gut ausgehen wird. Da ist erstmal dieses Mahl mit den rätselhaften Worten: Mein Leib, mein Blut für euch. Auch das haben wir gerade vor ein paar Wochen noch im Konfi-Unterricht besprochen. Und das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Und ich denke, den Jüngern ist es ähnlich gegangen. Vermutlich haben sie auf dem Weg in den Garten noch darüber gesprochen. Was heißt das? Und dann ist sie kaum auszuhalten, diese Spannung und die Bedrohung. Denn dann irgendwann kommt der Moment, sie holen Jesus ab. Und wieder der Gedanke, das kann doch nicht gut ausgehen. Spätestens hier ist doch die Sache mit Jesus zu Ende. Ausweglose Situationen. Kennen wir das aus unserem Leben? Die Momente, in denen wir denken, hier bist du in einer Sackgasse angekommen, hier geht es einfach nicht mehr weiter. Jesus scheint hier am Tiefpunkt angekommen zu sein. Und diese ganze Szene, sie erscheint sehr, sehr dunkel. Verraten und verkauft, sogar von einem der engsten Verbündeten. Das muss man sich mal vorstellen. Der beste Freund, die beste Freundin, ja, hintergeht einen. Und doch ist das, was hier geschieht, in gewisser Weise auch konsequent. Denn Jesus hat das ja angekündigt, dass das geschehen wird. Seine Auslieferung, seine Gefangennahme, auch sein Tod. Nur, dass keiner das glauben wollte und erst recht nicht verstehen konnte. Hier steht einer, der bis zum Letzten für das einsteht, wovon er geredet hat. Also keine leeren Worte, die nachher sowieso nicht eingehalten werden. Jesus steht zu seinem Wort. Er ist glaubwürdig, weil er sich nicht abbringen lässt von dem Weg, den er eingeschlagen hat. Diesen Weg, den geht er bis zum Schluss, konsequent und überzeugt. Und das hat er ja auch schon in seinem Leben gezeigt, daran, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Das hat Jesus in gewisser Weise vorgelebt. Das hat man daran erkannt, wie er gelebt hat. Strahlen vor Freude. Viele schöne Momente durften die Freunde und Freundinnen Jesu mit ihm auf seinem Weg erleben. Gutes Essen und Trinken beim Zöllner Zachäus zu Hause oder bei Maria und Martha oder bei den anderen Frauen, die ihn unterstützt haben. Da waren auch fröhliche Gesichter dabei. Der Vater aus Nein, dessen Sohn wieder lebendig werden konnte. Und die vielen Kranken, die bei Jesus gesund geworden sind. Die Jünger und Jüngerinnen konnten in staunende Gesichter sehen, die sich von den Worten und Geschichten berühren ließen. Auch Kinder und Jugendliche hat er begeistert. Da war so viel Gutes und so viel Schönes dabei, was ja den Freunden und Freundinnen jetzt wohl vor Augen steht. Und auch ich sehe dieses bunte und lebendige Bild von Jesus, wenn ich in die Bibel schaue. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Momente, in denen Gott dabei war, spürbar und erlebbar. Und nun? Was müssen wir nun sehen in dieser Szene im Garten Gethsemane? Welches Bild ergibt sich da vor unseren Augen? Dort im Garten, als es finster ist. Da ist dieser Kuss. Eigentlich eine annähernde und ehrfurchtsvolle Geste. Wir drücken mit einem Kuss etwas sehr Liebevolles aus. Und hier in dieser Geschichte wird der Kuss zum Symbol für den bitteren Verrat. Ich sehe das auch so vor Augen. Judas ernährt sich. Und was mag ihn getrieben haben? Worauf richtet Judas seinen Blick? Stell mir vor, dass Judas ratlos ist. Er hat etwas anderes erwartet. Fühlt sich angefochten von Jesu Worten und Taten, seiner Zuwendung zu den Verlorenen und seiner Unterstützung der Armen und der Schwachen. Das, was er gesehen hat, das entspricht nicht seinen Erwartungen. Vielleicht hat er eher den starken Mann erhofft. Er kann sich nicht auf den Weg von Jesus einlassen. Er blickt zurück und sieht wahrscheinlich seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Und dann entscheidet er sich, dass das nicht der Meister sein kann, dem er folgen will. Vielleicht ist er zu schwach, zu verletzlich, zu gewaltlos. Auch heute sind viele Menschen von Jesus, vom Glauben und von der Kirche insgesamt enttäuscht und wenden sich ab. Irgendwie hatte man sich vielleicht auch mehr erwartet, hat schlechte Erfahrungen gemacht. Der Kuss von Judas wird zu einer demütigenden Geste. Und sie zeigt denen, die Jesus verhaften wollen, wo er der Gesuchte ist. Auf einmal wird die Lähmung der Jünger und Jüngerinnen, die ja eigentlich ganz müde waren und ganz oft eingeschlafen sind, auf einmal ändert sich diese Lähmung. Entsetzt reißen sie die Augen auf, als sie begreifen, was passiert. Als sie sehen müssen, dass ihr Freund verhaftet wird, da werden sie aktiv. Einer nimmt sogar sein Schwert und haut einem Soldaten das Ohr ab. Jesus bleibt auch in dem Moment seinem Weg treu. Er sagt, so nicht, er heilt das Ohr und er lässt es geschehen, was in diesem Moment passiert. Seine Freundinnen und Freunde, die Jüngerinnen und Jünger, die machen sich aus dem Staub. Und Jesus verschwindet aus dem Blickfeld. Andere werden jetzt auf ihn sehen, urteilend und richtend. Und vielleicht schauen die Freunde nur noch hinterher, fragen sich, was wird wohl aus ihm werden. Mit ganz viel Angst, aber vielleicht auch sind sie ja peinlich berührt. Was wird uns eigentlich mit dieser Geschichte vor Augen gestellt? Ich sehe einerseits Jesus, der mit ganz großer Klarheit den Weg geht, von dem er überzeugt ist. Ich sehe die Jüngerinnen und Jünger, die Angst haben um sich selbst, auch um Jesus. Und ich sehe die Soldaten, die ihrem Auftrag folgen und vielleicht gar nicht wissen, welche Rolle sie hier spielen. Ich sehe vor allem die Dunkelheit der Nacht, eine schreckliche und bedrückende Szene, die dann aber auch erschrecklich und bedrückend weitergehen wird, wie wir alle wissen. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Ich habe mich gefragt, hat Jesus an diesem Abend, als er seinen Blick im Gebet auf Gott richtete, gestrahlt vor Freude? Hat er davon irgendwas erkannt? Immerhin hat er offenbar die Kraft erhalten, seinen Weg fortzusetzen. Aber wo ist Gott an diesem Abend? Und wo ist Gott eigentlich in meiner Finsternis und in unserer Dunkelheit? Wenn ich meinen Weg weitergehe und nicht ausweiche, wenn ich tue, was getan werden muss, oder wenn ich überrollt werde von dem, was mein Leben schwer macht, wenn ich vielleicht von Freunden hintergangen werde oder enttäuscht werde von denen, denen ich eigentlich mein Vertrauen geschenkt habe, wo ist Gott da? Auch wenn ich manchmal nicht weiter weiß und ich frustriert bin, wo ist Gott in der Finsternis und in der Dunkelheit der Welt? Wenn Menschen sich um ihr Haus und ihr Leben sorgen müssen, weil sie angegriffen werden durch völkerrechtswidrige Übergriffe in der Ukraine. Wenn sie auf der Flucht sind und alles verlassen müssen, was ihnen lieb ist. Oder wenn sie auf einmal fühlen, ausgeliefert zu sein. Ausgeliefert einem Virus, einer Krankheit, einem schweren Verlust. Wo ist Gott? Manchmal frage ich mich, hat er seine Augen verschlossen? Und Jesus im Garten der Dunkelheit ausgeliefert? Liefert er die Welt der Dunkelheit aus? Manchmal fühlt es sich so an. Und meine Augen finden ihn dann nicht. An Tagen, an denen ich ihn spüre, da erscheint mir das Leben hell und leicht. Und ich freue mich, dass ich an Gott glauben kann. Aber wenn ich ihn nicht spüre, erscheint mir das Leben auch oft dunkel. Gerade dann, wenn ich keine Antworten auf die Fragen habe. Wenn ich sehe, was bei diesem Erdbeben passiert ist, wenn ich die Menschen auf den Schlauchbooten im Mittelmeer sehe, auf den Intensivstationen oder auch jetzt in der letzten Woche in dieser furchtbaren Amoknacht in Hamburg, wo ist Gott da? Und noch einmal schaue ich mir diese Szene an, im Garten Gethsemane. Vor dieser Verhaftungsszene steht auch die Gebetsszene. Für mich ist es eine düstere, aber auch tröstende Szene. Irgendwie hat ja das Gebet Jesus gestärkt und gestützt. Auch wenn er nicht strahlt vor Freude. Aber er findet zumindest die Kraft, weiterzugehen. Und das ist viel. Durch das Dunkel hindurch. Vielleicht ahnt er oder er hofft schon das Licht am Ende. Auch wenn ich oft keine Antwort auf das Warum bekomme und es mir schwerfällt, das auszuhalten, auch in meinem Glauben, so weiß ich trotzdem darum, dass Gott mitten im Leid ist. Mitten in der Dunkelheit, so wie Jesus mittendrin ist. Und Gott ist ansprechbar für mich und das bleibt er auch. Wenn ich bete, dann lösen sich nicht alle Probleme auf. Schön wäre das ja. Aber beim Beten spüre ich, dass ich gesehen werde mit dem, was mich bewegt. Und ehrlich darf ich alles sagen. Ehrlich darf ich in der Stille von Gott hören, ich bin bei dir. Gib nicht auf. Und du bist es mir wert, nicht aufgegeben zu werden. Ja, wir müssen in unserem Leben auch durch manches Dunkle hindurch. Auch unsere Welt. Und dabei ist das Leben nicht immer Hollywood, nicht mit garantiertem Happy End. Aber mich tröstet das Bild aus diesem Garten. Gott ist da auch in der Dunkelheit. So wie er damals da war, auch in der Dunkelheit. Und ich denke mir, schau einfach mal genau hin. Du siehst sein Licht vielleicht nicht immer, aber du siehst andere Menschen, die sich an Gott halten und ihren Weg gehen, die sein Licht spüren. Und das kann dann abstrahlen, kann abfärben, auch auf mich. Und auch ich kann dem auf die Spur kommen, wie es geht, eben nicht hoffnungslos zu werden, nicht ohne Halt zu sein. Auch im Dunkel ist Gott da und führt hindurch. Der Glaube ergibt uns Kraft, im Vertrauen weiterzugehen, sich selber treu zu bleiben, vor allen Dingen auch Gott treu zu bleiben. Aufzustehen, wenn wir gefallen sind. Und das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich auch euch Konfis, dass wir diesen Lichtstrahl Gottes niemals aus den Augen verlieren, der uns auch in der schwersten Zeit die Hoffnung wach hält. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Amen. Wir singen das nächste Lied.